Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann ist bei uns. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Frau Herrmann, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, hallo.
Wir haben gerade beide die Nachrichten gehört. Da ging es zweimal auch um den Fachkräftemangel. Und darum geht es heute auch in einem Text, den Sie in der TAZ geschrieben haben. Da schreiben Sie, es macht Angst, wenn die Kinder ausbleiben. Wer soll die ganze Arbeit erledigen, wenn es viele Alte und nur wenig Junge gibt? Gleichzeitig aber schreiben Sie auch, es ist eine erfreuliche Nachricht, dass die Zahl der Kinder rapide sinkt. Können Sie das ein bisschen erklären?
Basierte ja auf so einer weltweiten Studie zu dem Thema, wie entwickeln sich die Kinderzahlen in allen Ländern, nicht nur in Deutschland. Und da stellt sich eben raus, dass in sehr vielen Ländern schon jetzt die Geburten pro Frau stark sinken und sie werden das bis 2100, also es war so eine Projektion für das gesamte Jahrhundert, bis zum Ende 2100 wird das in sehr vielen Ländern der Fall sein. Nur noch 6 Länder, Tadschikistan, Tschad, Niger werden dann immer noch mehr als 2 Kinder pro Frau haben. Und das ist deswegen eine gute Nachricht, weil man einfach klar erkennen kann, dass die Geburten dann sinken, wenn die Frauen gleichberechtigt sind, wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie die Wahl haben, ob sie berufstätig sind oder lebenslang von ihrem Ehemann abhängig. Also erstmal ist das tatsächlich so ein Zeichen von Wohlstand, wenn die Zahl der Kinder sinkt.
Aber ist dann natürlich, wenn wir sagen, wir brauchen unter anderem Fachkräfte, die hierher zuwandern, dann wird es schwierig, wenn es woanders auch kaum Kinder gibt.
Ja, genau. Also diese Idee, dass man seine eigenen Lücken füllen kann, indem man von woanders Fachkräfte anwirbt, das wird schwierig. Schon jetzt ist es so, muss man sich klar machen, dass weltweit nur noch 2,2 Kinder pro Frau geboren werden und die Reproduktionsrate ist ja bei 2,1. Man braucht also etwas mehr als 2 Kinder pro Frau, damit die Generationen stabil bleiben, eben weil manchmal auch Kinder sterben. Ja, also da sieht man schon, der Nachwuchs wird knapp und die einzige Lösung ist eigentlich, dass man alles technisiert, was man technisieren kann. Aber dabei gibt es dann als weiteres Problem natürlich, dass perspektivisch wir ja nur noch grüne Energie, also Ökostrom aus Solarpanelen und Windrädern verwenden können, weil wir sonst, wenn wir weiter Öl, Gas und Kohle verwenden, ja die Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Und dieser Ökostrom wird aber knapp bleiben. Das heißt, was man sehen kann, ist, wenn die Zahl der Menschen sinkt, plus die Energie wird knapp, weil sie ökologisch sein muss, dann bleibt eigentlich nur, dass die Wirtschaft schrumpfen muss.
Ulrike Herrmann ist bei uns, sie ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Frau Herrmann, heute ist der Tag der Ostermärsche. Die stehen dieses Jahr im Zeichen von 2 großen Kriegen, nicht nur dem in der Ukraine, sondern auch dem Krieg im Nahen Osten. Und da muss man sagen, 6 Monate nach dem Terror der Hamas, 6 Monate Krieg im Gazastreifen, es sieht überhaupt nicht danach aus, als ob dieser Krieg in irgendeiner Form demnächst zu Ende kommen würde. Wie schauen Sie gerade in Richtung Gaza?
Ja, das ist tatsächlich sehr bedrückend. Also in der Tat, es ist kein Ende des Krieges in Sicht. Und man muss sagen, das liegt auch sehr stark an der Person Netanyahu, am Premierminister in Israel, weil es einfach so ist, dass er genau weiß, dass er nur so lange an der Macht bleibt, wie er im Krieg ist. Also denn Netanyahu steht ja innenpolitisch sehr stark unter Druck, weil die meisten Israelis völlig zu Recht den Eindruck haben, dass der Angriff am 7. Oktober durch die Hamas auch nur deswegen möglich war, weil die Sicherheit an dieser Südgrenze in Israel vernachlässigt wurde, um radikale Siedler im Westjordanland mit den Soldaten zu beschützen. Das wird jetzt Netanyahu zum Vorwurf gemacht, zu Recht. Er weiß also genau, wenn der Krieg zu Ende ist, kommen Neuwahlen und er ist weg. Deswegen hat er gar kein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Und dann gibt es als zweites Problem, als strukturelles Problem, dass es auch gar keine Exit-Strategie gibt, jedenfalls nicht mit Netanyahu. Aus 2 Gründen. Er hat zum einen diese Idee, dass er die Hamas vollständig besiegen will. Das wird nicht klappen. Und das andere ist, er ist auch gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. So, und das heißt, solange Netanyahu da an der Macht ist, wird der Krieg immer weitergehen.
Gleichzeitig gibt es Berichte über neue Spannungen auch in der Koalition dort, weil es darum geht, ob die Ultraorthodoxen auch in den Wehrdienst eingreifen sollten. Also ganz hausgemacht ist es ja auch nicht, dass es irgendwie immer stabil bleiben würde. Man könnte sich aber natürlich gut vorstellen, dass Netanyahu quasi auf Zeit spielt, in der Hoffnung, dass im November Joe Biden abgewählt wird und dann Donald Trump wieder Präsident ist.
Ja, sicher denkt sich Netanyahu, dass es mit Trump schöner wäre. Aber das sind ja noch 6 Monate. Man weiß gar nicht, wie der Gazastreifen 6 Monate noch durchhalten soll. Es stimmt, dass es innenpolitisch enorme Spannungen gibt. Also nicht nur diese Kritik an Netanyahu wegen der Sicherheitsfehler am 7. Oktober, sondern eben auch diese Frage, welche Rechte haben die Ultraorthodoxen? Die sind ja Teile seiner Koalition. Das ist ja das Problem. Das war auch schon vorher das Problem. Also vor dem Angriff der Hamas gab es ja in Israel auch schon enorme Spannungen, eben weil diese Ultraorthodoxen in der Regierung waren und da jetzt dann so eine Art Gottesstaat da aus Israel machen wollten, was natürlich die ganzen laizistischen israelischen Bürger abgelehnt haben. Ja, das wird noch sehr spannend, weil es ist ja Israel ist im Krieg und die Ultraorthodoxen beten weiter. Das wird von dem Rest der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Da haben sich ja auch schon sehr bekannte Militärs geäußert zu diesem Thema, dass sie jetzt finden, dass das abgeschafft werden muss. Gleichzeitig sitzen diese Ultraorthodoxen aber in der Regierung und setzen Netanyahu unter Druck, drohen damit, die Regierung zu verlassen, wenn sie nicht weiterhin vom Militärdienst befreit werden. Ja, das wird noch spannend, wie dieser innenpolitische Konflikt ausgetragen wird.
6 Monate Krieg heißt auch 6 Monate Leid der Zivilbevölkerung, 6 Monate Diskussion darüber, ob dort eigentlich Israel Völkermord begeht, das ist eine schwere Anschuldigung, oder Völkermord in Kauf nimmt. Das ist ja auch eine sehr intensive Diskussion hier in Deutschland. Wie schauen Sie da drauf?
Also was man sicher sagen kann, ist, dass Israel Kriegsverbrechen begeht. Es ist weil ja ganz klar ist, dass nicht so viele Hilfslieferungen in das Land gelassen werden, wie nötig wären, damit die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht hungert. Da gab es ja jetzt auch gerade erst letzte Woche ein Urteil vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo Israel aufgefordert wurde, mehr Hilfsgüter nach Gaza zu lassen. Das heißt, was Israel macht, ist, sie nutzen den Hunger der Zivilbevölkerung als Waffe. Und das ist verboten. Nicht? Das ist durch die UN geächtet und ist ein anerkanntes Kriegsverbrechen. So, das ist schon mal geklärt, dass die Israel da Kriegsverbrechen begeht. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein Genozid oder nicht? Ich glaube, dass wenn das so weitergeht und es gibt überhaupt gar keine erkennbaren Strategieänderungen bei Netanyahu, dann wäre es auch angemessen, von einem Genozid zu sprechen. Wobei man eben sehen muss, nicht jeder Genozid ist gleich. Also wenn ich von Genozid spreche, dann sage ich nicht, das ist jetzt nur eine Art Holocaust. Der Holocaust war eine extreme Form. Aber wenn man anfängt, vorsätzlich die Zivilbevölkerung auszuhungern, wie soll man das sonst nennen? Das ist eine Form von Völkermord.
Aber da würde doch auch Israel jetzt argumentieren, das machen wir ja nicht. Wir versuchen, Korridore zu schaffen. Wir versuchen alles Mögliche. Ja, wir können es aber einfach nicht.
Nee, man braucht 500 Lastwagen pro Tag und es kommen aber nur 150 durch. Und das geht jetzt schon 6 Monate so. Also, und wenn dann alle Experten der Meinung sind, man könnte mehr liefern, nur Israel ist da anderer Meinung, dann würde ich mal sagen, haben alle Experten recht, inklusive des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Und Israel nutzt das eben als Waffe und dazu haben sich ja auch entsprechende Minister in der Koalition von Netanyahu geäußert. Also und das ist wirklich fatal. Und ich glaube nicht, dass man den Israelis oder auch den Juden, die außerhalb Israels leben, einen Gefallen tut, wenn man nicht sagt, dass das ein sehr gefährlicher Kurs ist. Sondern es ist ja ganz im Gegenteil so, dass linke Israelis, die vehement gegen Netanyahu sind, sich ja auch erhoffen, dass das Ausland das klar benennt, was da eigentlich passiert, damit der Druck stärker wird. Jetzt muss man allerdings sagen, dass die Aussichten außerordentlich gering sind, dass man mit Druck auf Netanyahu weit kommt. Sondern ganz im Gegenteil, der nutzt das innenpolitisch. Nicht? Also er beschreibt das dann eben so, dass er seine Anhänger und Israel eben gegen den Druck von außen in einen erfolgreichen Krieg führt. Und die Mehrheit der Israelis, so viel ist aus Umfragen klar, ist auch dafür, diesen Krieg gegen die Hamas weiterzuführen. Also es ist nicht so, dass Netanyahu gar keine Unterstützung hätte. Ich glaube, also das kann man jetzt nur von außen vermuten, aber es scheint so zu sein, dass die Mehrheit der Israelis Netanyahu ablehnt, aber trotzdem für diesen Krieg ist.
Wir haben eine Woche, in der wir wieder sehr viel über Corona gesprochen haben. Bundesjustizminister, Marco Buschmann, auch der spricht sich jetzt für eine Aufarbeitung der Corona-Politik in den Pandemiejahren aus. Haben wir in den letzten Tagen von vielen gehört. Ausgangslage war, dass das Robert-Koch-Institut viele Protokolle freigeben musste, in denen die Entscheidungen ein Stück weit nachvollziehbar sind. Zu lesen ist das. Viel ist aber auch geschwärzt, deswegen ist das auch ein Teil der Diskussion. Brauchen wir so eine richtige, große, angelegte Aufarbeitung?
Also ich würde ja sagen, ja. Also weil die Corona-Krise ja beispiellos war. Also es war das erste Mal, soweit sich alle erinnern konnten, dass wirklich eine weltweite Pandemie aufgetreten ist mit einem sehr gefährlichen Erreger, den man vorher nicht kannte und wo man eben auch nicht abschätzen konnte am Anfang, wie ansteckend er ist, wie tödlich er ist, wen es trifft, ob es Long-Covid gibt, ja oder nein. Und man musste also ständig unter Unwissenheit entscheiden, auch ganz schnell entscheiden. Und jetzt muss man im Rückblick eben nochmal aufarbeiten, was war eigentlich sinnvoll, was nicht. Also wie war das mit den Masken? Waren die sinnvoll, ja oder nein? Da ist eigentlich die Erkenntnis, ja, die waren sinnvoll. Besonders sinnvoll sind FFP2-Masken. Aber das muss man ja nochmal verankern. Wie sinnvoll waren die Schulschließungen? Da ist wahrscheinlich, war das eigentlich überflüssig, hat gar nichts gebracht, sondern nur die Schulkinder traumatisiert. Das muss man ja auch deswegen aufarbeiten, damit, falls wieder eine Pandemie kommt, man dann schon so ein gesichertes Wissen hat, was eigentlich funktioniert hat und was nicht.
Gerade bei den Masken, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, am 30. Oktober 2020, da wird gesagt, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken. Trotzdem wurde es dann natürlich verpflichtend. Man kann in diesen Dokumenten viel nachlesen, wie auch die Wissenschaftler vom RKI ganz offen nach Antworten gesucht haben und die an einigen Stellen einfach vielleicht auch einfach nicht hatten. Sie haben es ja selber gesagt, ne? Absolute Ausnahmesituation. Jetzt gibt es aber auch einige, die sagen, wenn wir das jetzt nochmal hoch auf die politische Agenda holen, dann machen wir quasi nur so einen Wahlkampf, großes Wahlkampfthema auf für all diejenigen, die eh immer gesagt haben, wir haben es besser gewusst und es war alles blöd.
Also ich glaube, was man nicht machen sollte, wenn man jetzt diese Aufarbeitung startet, ist nochmal so das große Schuldspiel, nicht? Also wer ist schuld, wer hat versagt? Weil, wie gesagt, keiner konnte es wissen, es war alles unter Unsicherheit. Das wird ja auch durch diese Protokolle sehr sichtbar, dass auch im RKI die unterschiedlichen Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung waren, weil man es eben nicht wissen konnte. Dann muss man natürlich nicht nur das auswerten, was in Deutschland passiert ist. Das wäre ein bisschen wenig, nur auf das RKI zu gucken, sondern man müsste dann halt auch nochmal auswerten, was in anderen Ländern passiert ist. Also sehr interessant ist ja Schweden, die einen ganz anderen Kurs gefahren haben. Da blieb alles offen, da gab es keine Lockdowns. Am Ende waren die Zahlen in Schweden, die Sterbezahlen, nicht höher als in Deutschland. Das zeigt ja vielleicht, dass man künftig auf Lockdowns auch verzichten kann. Das muss man halt alles auswerten. Was natürlich passieren kann, ist, dass die AfD sich das dann wieder ausschlachtet und die sogenannten Corona-Leugner sich da wieder draufsetzen. Aber ich glaube, das zeigt sowieso die Vergangenheit. Die kann man gar nicht erreichen. Also die Leute, die dem Staat prinzipiell misstrauen und das Gefühl haben, die Pandemie gab es gar nicht, die sind für die Diskussion sowieso schon verloren. Aber ich glaube, dass für den Rest der Gesellschaft, und das sind ja dann doch eben deutlich über 70%, die das mit der Corona-Krise immer sehr ernst genommen hat, ist das wichtig zu wissen, dass das nochmal aufgearbeitet wird und dass aus Fehlern gelernt wird und dass geguckt wird, was hat jetzt eigentlich funktioniert und was nicht.
Aber höchstwahrscheinlich auch für die wichtig, die in den Corona-Jahren an vielen Stellen gedacht haben, hoppala, was passiert denn hier? Innerhalb von Tagen können meine Grundrechte eingeschränkt werden. Wir hatten ja zeitweise die Impfpflicht für medizinisches Personal. Da haben viele Menschen befürchtet, wenn sie das jetzt nicht machen, dann droht ihnen quasi ein Berufsverbot. Die haben sich auch nicht mehr richtig zurechtgefunden in diesem Land, wo sie an ihrem Land gezweifelt haben. Auch an ihren Mitmenschen, die sie natürlich relativ schnell, ja, das muss man schon auch so sagen, an einigen Stellen vorverurteilt haben. Also es geht ja nicht nur um die großen gesellschaftlichen Gräben. Es geht ja jetzt auch um die ganz vielen kleinen im Kollegenkreis, in der Familie, wo immer man da hinschaut.
Also das ist sicher richtig, dass Corona ein Streitthema war bis weit in die Freundeskreise rein. Und man dann auch gestaunt hat. Also ich zum Beispiel war ja immer dafür, dass man sich impfen lässt und dass alle anderen auch geimpft werden. Und dann hat man immer gestaunt, wenn andere das ganz anders gesehen haben, nicht? Und es wurden schnell sehr tiefgreifende Auseinandersetzungen. Jetzt nochmal zur Impfpflicht bei den Pflegekräften. Also auch das finde ich richtig. Aber was dann eben zum Beispiel seltsam war, ist, dass es keine Impfpflicht für die Leute in den Einrichtungen selbst gab. Also es ist ja komisch, dass die Pflegekräfte sich impfen lassen mussten, aber die Alten, die gepflegt wurden, mussten sich nicht impfen lassen. Das ist aus meiner Sicht ist das dann ungleichgewichtig, dass es keine Pflicht zum Selbstschutz gab. Ne? Hm. Solche Sachen kann man bestimmt nochmal diskutieren. Ob man da zu abschließenden Erkenntnissen kommt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass man das nochmal aufarbeiten muss.
Die Liste ist lang, das Diskutieren an und für sich wird sich sicherlich lohnen. Frau Herrmann, wir haben schon gesprochen über den Nahen Osten, ein großes Thema heute bei den Ostermärschen. Das andere Thema natürlich der russische Krieg in der Ukraine. Das hier sagt Bundeskanzler Olaf Scholz dazu in seiner aktuellen Videoansprache.
Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden, solange wie das nötig ist. Wir tun das auch für uns, für unsere Sicherheit. Der Frieden in Europa beruht seit vielen Jahrzehnten auf einem ganz zentralen Prinzip. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Nie wieder. Dieses Prinzip hat Putins Russland gebrochen. Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen. Indem wir eben die Ukraine weiter unterstützen, entschlossen und besonnen.
Das klingt super eindeutig, aber in der SPD ist ja immer viel los, wenn es um den russischen Krieg in der Ukraine geht. Ein Brief von 5 Historikerinnen und Historikern hat ja auch für viel Aufregung gesorgt. Die haben alle ein SPD-Parteibuch und sagen, die SPD-Spitze, die betreibt hier Realitätsverweigerung, wenn sie auf die Ukraine schaut. Wie ordnen Sie das ein?
Ist tatsächlich so, dass die SPD-Spitze, dazu gehört ja nicht nur Scholz, sondern auch der Fraktionsvorsitzende Mützenich, dass die ambivalente Botschaften senden. Also auf der einen Seite Scholz, der sagt, ja, hier die Ukraine muss unterstützt werden und Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant hinter den USA. Und auf der anderen Seite aber gibt es die Botschaft von Scholz, also die Taurus werden nicht geliefert, diese weitreichenden Marschflugkörper, und Mützenich redet davon, dass man doch den Konflikt einfrieren müsste. Und dahinter steht ein klares Kalkül. Das Problem, das die SPD hat, ist, dass ein großer Teil ihrer eigenen Parteimitglieder und auch ein großer Teil der Wähler eigentlich eher auf der Seite der Friedensbewegten ist, in dem Sinne, oder Pazifisten, in dem Sinne, dass sie finden, dass man gar keine Waffen liefern soll. Das heißt, seit 2 Jahren führt Scholz da einen kommunikativen Spagat auf, in dem Sinne, dass er zwar auf der einen Seite wirklich viele Waffen liefert, auf der anderen Seite aber immer den Zögerlichen gibt. Also das haben wir ja jetzt nicht nur bei der Taurus-Debatte, sondern vorher war dann auch die Frage, sollen wir Marder liefern, ja oder nein? Sollen wir Geparden liefern, ja oder nein? Sollen wir Leos liefern, ja oder nein? Am Ende wurde immer geliefert, aber immer mit langer Verzögerung. Und immer wurde geguckt, was die USA macht, und auf keinen Fall ein Alleingang. Auf diese Weise versucht eben Scholz, seine Basis bei der Stange zu halten. Und jetzt hat man ja demnächst 3 Wahlen im Osten. In Ostdeutschland sind die Waffenlieferungen noch unpopulärer als im Westen. Und es gibt die Europawahl im Juni. So. Und da versucht die SPD, sich irgendwie lang zu schlängeln.
Lang zu schlängeln ist dann höchstwahrscheinlich eine ganz gute Beschreibung, dass das mal einen Meter vor, mal einen Meter zurückgeht. Die Wahlen haben Sie auch schon angesprochen. Dann heißt es aber eben von diesen Historikern Realitätsverweigerung, es gibt keine klare Strategie für einen Sieg der Ukraine. Und das sagt Scholz ja tatsächlich nach wie vor immer nicht. Er sagt ja immer nur so viel wie nötig.
Ja, genau. Also, und das funktioniert natürlich gar nicht. Da haben die Historiker absolut recht. Also man muss sich irgendwann mal entscheiden, was man eigentlich erreichen will. Denn das ist ja extrem peinlich, dass es Europa nicht gelungen ist, die versprochenen 1 Million Artilleriegeschosse an die Ukraine zu liefern. Jetzt geht der Ukraine die Munition aus. Während gleichzeitig Nordkorea, also ein wirklich armes Land, die hatten gar keine Probleme, 1 Million Granaten an die Russland zu liefern. Und daraus muss man dringend lernen. Also man muss ganz klar haben, was man der Ukraine liefern will. Und dann muss man es halt bei der Industrie auch bestellen. Also das war ja immer das Problem, dass die Industrie fängt nur an zu produzieren, wenn es langfristige Lieferverträge, wenn es Abnahmegarantien gibt, weil sonst würde sich das ja alles gar nicht lohnen.
Der politische Preis für die SPD wäre dann höchstwahrscheinlich, dass es noch mehr internen Streit gibt und dass das mit dem Erfolg bei den Wahlen noch weniger wahrscheinlich wird.
Ja, genau. Also meine Hoffnung ist ja, dass, wenn dann endlich diese Ostwahlen vorbei sind, man dann wieder mal vernünftige Politik macht, weil dann hat man ja ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Aber who knows? Also das ist wirklich eine Katastrophe, weil eigentlich wäre es für den Westen überhaupt gar kein Problem, die Ukraine zu unterstützen, denn wir haben wirklich genug Wirtschaftskraft, um das zu leisten.
Frau Herrmann, noch 2 Tage, dann kann in Deutschland legal gekifft werden. Freuen Sie sich?
Also ich muss mal zugeben, dass ich selber noch nie gekifft habe. Ich habe mal Hanfplätzchen gebacken, aber das war auch schon alles. Also insofern geht das an mir jetzt mal persönlich vorbei. Aber ich glaube, dass es richtig ist, Cannabis freizugeben und nicht stärker, nicht mehr mit Strafen zu bewehren. Und dann zum Teil sitzen die Leute ja sogar im Gefängnis, also das einfach zu lassen.
Das sagt der Bundesgesundheitsminister auch. Hier ist nochmal Karl Lauterbach.
Die jetzige Cannabispolitik ist ja gescheitert. Wir haben stetig wachsenden Konsum. Kinder und Jugendliche kiffen mehr. Wir überlassen alles dem Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt wächst, mehr Kriminalität. Es gibt ja keine brauchbaren Gegenvorschläge.
So, sein Gegenvorschlag ist also jetzt, und der ist Gesetz, ein wenig privater Gebrauch und dann eben diese Clubs ab dem Sommer, die anbauen können und die das für ihre Mitglieder verkaufen können. Die Hoffnung ist, dadurch wird der Schwarzmarkt ausgetrocknet, weil es ist bessere Qualität und es sind bessere Preise. Klingt alles vernünftig, aber da gleichzeitig, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch Bedenken, wir normalisieren eine Droge, die viele Menschen wirklich ins Verderben geführt hat.
Ja, also was absolut richtig ist, ist, dass Cannabis nicht harmlos ist. Nicht? Also ich selber kenne auch Fälle, wo sich die Leute im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Gehirn gekifft haben. Also wenn man regelmäßig kifft, wird man nicht nur dümmer, man wird dumm. Also das muss einem ganz klar sein, das ist keine harmlose Droge. Und die THC-Werte sind ja auch ständig gestiegen, dadurch, dass man eben diese Hanfpflanzen immer weiter optimiert hat und gezüchtet hat. Nur das Problem ist ja genau das, was Lauterbach beschrieben hat. Diese Droge gibt es und es hat durch das Verbot ist man nicht weitergekommen. Das erinnert ja so ein bisschen an Alkohol. Also Alkohol ist auch eine extrem gefährliche Droge, wahrscheinlich noch viel gefährlicher als Cannabis. Und zwischendurch hatte man dann zumindest in den USA ja in der Zeit der Prohibition auch die Idee, dass man Alkohol verbietet und dann verschwindet die Droge. Nein, stattdessen hatte man nur einen riesen Schwarzmarkt, eine riesen Kriminalität, aber Alkohol blieb. So, und das gleiche Problem hat man mit Cannabis. Das geht nicht weg, nur dadurch, dass man es verbietet. Aber was jetzt natürlich passiert ist, dass es extrem inkonsequent ist. Darauf sind Sie ja eigentlich auch schon so ein bisschen eingestiegen. Denn auf der einen Seite darf man jetzt 25 Gramm irgendwie dabei haben. Aber der Verkauf und die Produktion von Cannabis, jedenfalls die kommerzielle Produktion von Cannabis, ist weiterhin verboten. Jetzt ist natürlich die Quizfrage, wenn ich 25 Gramm haben darf, wo soll die eigentlich herkommen? So, und diese Produktionsgenossenschaften, wo man dann selber gemeinsam irgendwie Cannabis anbaut, die gibt es ja erst ab 1. Juli, nicht? Aber Cannabis ist schon frei ab 1. April. So, das heißt, weiterhin werden alle sich jetzt erstmal beim Schwarzmarkt Cannabis beschaffen. Und ich glaube, wenn man Cannabis freigibt, dann muss man auch die Produktion und den Verkauf freigeben. Also irgendwie ist das komisch. Aber wir werden ja sehen, welche Erfahrungen man da so macht.
In den USA gibt es ja ganz ähnliche Debatten. Man hat, wenn man sich zum Beispiel mal die Aktien von Cannabis-Unternehmen in den letzten Wochen anschaut, das ist Wahnsinn. Die sind zum Teil über 200% gestiegen innerhalb von 14 Tagen, weil die Erwartungen so riesig sind in den USA, aber natürlich auch hier bei uns. Vielleicht kommt damit ja auch die Chance einher, dass man ähnlich wie bei Alkohol auch einen sachgerechteren Umgang findet. Also Sie haben es ja erwähnt, Alkohol ist eine brandgefährliche Droge, die ist Alltagskultur in Deutschland, aber natürlich wissen wir das mittlerweile auch und wir haben auch, also nicht alle Menschen, aber wir haben als Gesellschaft schon herausgefunden, wie man mit Alkoholsucht zumindest umgehen kann.
Ja, also man muss sagen, das ist bei Alkohol extrem unbefriedigend. Also es gibt einfach sehr viele Menschen, die tatsächlich süchtig sind. Es gibt auch sehr viele Menschen, die faktisch am Alkohol sterben. Mhm. Also das kann man jetzt nicht schönreden. Nur ist es wahrscheinlich so, dass der Mensch oder jedenfalls viele Menschen durchaus Spaß an der Sucht haben. Also ich selber nehme kein Cannabis, aber ich muss zugeben, dass ich zum Beispiel auch sehr gerne Wein trinke. Mhm. Ich würde nicht gerne in einem Land leben, wo man keinen Alkohol trinken darf. Jetzt würde ich mal sagen, ich bin nicht alkoholkrank, aber dieser Spaß an der Sucht, den haben viele, ist nicht Spaß an der Sucht, es ist Spaß am Rausch. Ne? Und das ist ja nicht nur menschlich, das kann man ja auch bei Affen beobachten. Wenn die eine vergorene Banane sehen, dann wissen sie auch ganz genau, was sie daran haben. Nicht?
Und da ist es vielleicht auch einfach Spaß am Genuss. Also viele Menschen genießen ja auch Cannabiskonsum.
Ja, aber ich glaube, es geht schon um den Rausch, da muss man schon ehrlich sein. Ne? Es geht nicht nur um den Geschmack.
Eindeutig. Frau Herrmann, wir bitten unsere Gäste ja regelmäßig auch Themen mitzubringen, Gedanken, Ideen, die Ihnen selber wichtig sind. Sie haben uns mitgebracht, dass es ein neues Stipendium für Journalisten gibt. 3 Wochen Amerika, jetzt vor den Wahlen. Die Stiftung der Taz verwaltet das Ganze und das Geld kommt aus dem Nachlass des Journalisten Daniel Haufler. Wer war das?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich tatsächlich hier ein bisschen Werbung machen darf für dieses Stipendium. Ja, also Daniel Haufler war ein wirklich langjähriger Freund von mir. Deswegen bin ich auch sozusagen Teil dieses Freundeskreises, der jetzt diese Stiftung da organisiert und verwaltet. Und er war Journalist bei der Taz, dann bei der Berliner Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau und war zum Schluss Sozialreferent an der Deutschen Botschaft in Washington und ist eben sehr plötzlich und sehr schnell an Krebs gestorben, im Alter von 61. Das war im Februar 2023, das war für uns alle der totale Schock. Und Daniel hat eben gar keine Erben hinterlassen. Und dann war die Frage, was macht man mit seinem Nachlass? Er hat auch keine Anweisungen hinterlassen, was er will, weil das alles so schnell ging. Wir waren dann aber sicher, ich meine, das ist natürlich vielleicht Projektion, aber der Freundeskreis war sicher, dass er das eigentlich schön gefunden hätte, wenn dieses Geld, das jetzt da ist, für ein Reisestipendium in die USA verwendet wird. Ganz einfach, weil er selbst auch 1999 damals als Radiojournalist für 4 Wochen in den USA war, an der Duke University in North Carolina. Und das war für ihn ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Also danach hat er sich lebenslang für die USA interessiert. Deswegen war er am Ende dann auch bei der Deutschen Botschaft in Washington. Und wir dachten, dass er eigentlich das gerne gehabt hätte, wenn andere Journalisten genau die gleichen Chancen haben, wie er sie 1990 hatte. Zumal dieses Stipendium, das er gemacht hat, heute gar nicht mehr in dieser Form existiert. So, also man kann sich kurz und gut, man kann sich bewerben. Das sind 3 Wochen im Oktober. 10 Tage ist eine gemeinsame Reise. Es gibt 10 Plätze nach New York und nach Washington, um eben diesen Wahlkampf mitzuerleben, auch zu sehen, wie die Medien in den USA funktionieren. Und 10 Tage hat dann jederzeit ein eigenes Thema freier Wahl zu recherchieren.
Wenn Sie jetzt in der Kommission wären, die entscheidet, welche Themen fänden Sie denn interessant?
Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Das ist ja, das würde ja sozusagen die Bewerbung schon beeinflussen.
Ich schreibe schon mal mit.
Ja, genau. Ich glaube, dass es ein sehr attraktives Stipendium ist. Jedenfalls, wer sich bewerben will, kann das machen unter taz.de/dah-stipendium. Also man muss eigentlich nur Daniel Haufler und Stipendium eingeben, dann kommt man da automatisch hin.
Haben Sie selber mal so eine Reise gemacht?
Ich selber ja, war auch mal in den USA, auch 5 Wochen, allerdings mit einem völlig anderen Stipendium, nämlich mit dem IJP, nicht? Das sind die internationalen Journalistenprogramme. Und da gab es aber keine Gruppenreise, da wurde einfach nur eine Recherche unterstützt. Ist auch schön, aber ich glaube, wenn man das gemeinsam erlebt und auch gemeinsam Gesprächspartner hat, dann ist das noch interessanter.
Und ist natürlich auch wichtig, weil die Wahlen da jenseits, amerikanische Wahlen haben immer Auswirkungen jenseits der US-Grenzen, aber die natürlich nochmal maßgeblich sein wird. Wir haben einiges jetzt in unserer Sendung besprochen, Ukraine haben wir besprochen, Nahost haben wir besprochen und da wird es ja wirklich im Fall der Falle mögliche tektonische Veränderungen geben.
Ja, genau. Also ich glaube, dass wenn Trump nochmal an die Macht kommen sollte, dann natürlich auch solche Selbstverständlichkeiten wie die NATO, also die gemeinsame Verteidigung, dass das dann alles in Gefahr ist und sich auch auflösen könnte. Also unter Trump würde die USA einen isolationistischen Kurs fahren. Ja, schwierig.
Genau den.
Also USA würde sich aus der Weltpolitik zurückziehen und das würde aber für eine Menge Chaos sorgen, auch gerade in Europa.
Frau Herrmann, letzte Frage. Wird die Zeit nach vorne oder nach hinten verstellt heute Nacht?
Nach vorne.
Gut.
Also von 2 auf 3.
Perfekt. Wir haben auch dazu natürlich in diesem Jahr wieder die Diskussion darüber, ob es endlich abgeschafft werden soll. Ja, nein oder vielleicht. Verfolgen Sie die noch? Oder gehört die einfach immer dazu?
Nee, das war ja sehr interessant, wie das lief. Also zwischendurch hatte ja Juncker, lang ist es her,
der EU-Kommissionschef.
Er war auch mal EU-Kommissionspräsident, genau, vor von der Leyen hatte ja die Idee, dass er die EU dadurch beliebter machen könnte bei den Bürgern, dass es dann so Umfragen gab in den einzelnen Ländern, welche Zeit sie wollen. Und Winterzeit, Sommerzeit und was weiß ich. Und da haben sich dann alle geäußert. Nur dass er, das Problem war, dass das alles nicht zusammenpasste. Also es gibt eben in Europa Länder, die haben Glück und sind perfekt zufrieden mit ihrer Zeit und andere wollen eigentlich lieber was anderes haben. Jedenfalls ist dieses Projekt irgendwie an der Sommerzeit, Winterzeit und ganz generell was an den Zeiten zu ändern, dann lautlos in den Schubladen verschwunden, weil das sich eben gar nicht koordinieren lässt. Und ich glaube, wir müssen mit der Zeit leben, so wie wir sie haben.
Dann machen wir das so. Die Uhr wird nach vorne gestellt. Frau Herrmann, danke, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ja, bitte, bitte.